Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast aus dem Wutachtal. Wir wünschen dir, dass diese Predigt dich inspiriert, dich im Glauben an Jesus stärkt und dir Mut macht, diesen Glauben an Jesus zu leben.
Lass uns mal einige Jahre zurückgehen in das Jahr 31 nach Christus. Mitten in Jerusalem ist die Stadt gestopft voll und platzt aus allen Nähten. Wir können das vielleicht vergleichen mit dem, was an Weihnachten bei uns in Städten los ist. Die Menschen eilen und hasten durch die Straßen. Alle Besorgungen müssen noch gemacht werden, denn man feiert das Passafest, was für die Juden das ist, was für uns heute oft Weihnachten ist. Und sehr wahrscheinlich war es damals schon genauso kommerzialisiert wie bei uns Weihnachten auch. Und in diesem ganzen Trubel, in diesem ganzen Hin- und Herlaufen, in all der Geschäftigkeit, in all der Betriebsamkeit, feiert Jesus mit seinen Jüngern sein erstes und letztes Abendmahl. Denn er feiert mit ihnen das Passamahl, das zum Abendmahl wird. Aber er feiert es einmal, aber kleiner Spoiler, ich nehme euch mit rein, gleich in das Abendmahl. Dieses Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern feiert, in Anlehnung an das Passamahl, ist bis heute nicht beendet. Dieses Abendmahl wird seine Vollendung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt haben. Aber dazu gleich mehr in der Predigt. Ich muss euch nur ein bisschen wach halten. Es ist ja Abend. Jesus sagt zu seinen Jüngern, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Mich hat herzlich verlangt. Und weil dieses Passafest, dieses Abendmahl bis heute nicht beendet ist, verlangt es Jesus auch mit dir, das zu feiern. Und ich stelle mir diese Jünger, die Jünger damals vor, wenn Jesus zu ihnen sagt, mich verlangt, ich habe so eine Sehnsucht danach, mit euch dieses Passalamm zu essen. Und die Jünger freuen sich, aber Jesus bringt den Nachsatz, bevor ich leide. Das war für die Jünger schon zu viel. Aber was bei diesem Passamahl geschieht, bei diesem ersten und letzten Abendmahl Jesu, ist sozusagen eine Erfüllung von ganz vielen messianischen Prophezeiungen und einer messianischen Hoffnung, die die Jünger damals hatten. Und das Ganze hängt zusammen mit einem uralten Text, den die Juden lesen beim Passafest. Ein Text, der zurückreicht in eines der wahrscheinlich größten Ereignisse des Volkes Gottes, der Juden, zurückreicht in eine Zeit, die Jünger damals und alle, die damals Passa gefeiert haben, nur aus Erzählungen kannten, was die Großmutter noch wusste. Das reicht ja bei uns nur so ein paar Jahrzehnte zurück. Aber hier gehen wir über 1000 Jahre zurück. 1300 Jahre gehen wir zurück. Und das, was die Jünger damals wussten, was jetzt kommt, an biblischem Text, wie wir heute sagen würden, das erfüllt sich vor ihren Augen beim ersten und letzten Abendmahl von Jesus. Es ist 2. Mose 6, Vers 6 bis 7. 2. Mose 6, Vers 6 bis 7. Ich lese es einfach mal, ihr könnt es mitlesen. Darum sage den Israeliten, sagt Gott zu Mose, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Natürlich ist das Passafest das Fest Passover, Pessach, wo der Todesengel vorübergeht. Deswegen feiern die Juden das Passafest, weil er vorübergegangen ist an ihnen, damals in Ägypten, bevor sie ausgezogen sind, befreit worden sind aus der Sklaverei, bis heute eines der größten, monumentalsten Erfahrungen des Volkes Gottes. Was allerdings das Entscheidende an diesem Text ist, dass dieser Text 4 Kelche symbolisiert, von denen jeder Jude bis heute weiß, was sie bedeuten. Ich habe euch die Stellen mal ein bisschen farblich markiert. In diesem Text, den die Juden beim Passamahl lesen und der den Jüngern bekannt war, ist viermal davon die Rede, was Gott will, was Gott für dich will, was Gott für sein Volk wollte. Ich will euch wegführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen und ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Viermal sagt Gott in diesem Text, ich will. Und bei jeder Passafeier waren dann vier Kelche. Vier Kelche standen auf dem Tisch, die getrunken wurden. Der Kelch der Aussonderung, ich will euch herausführen. Der Kelch der Befreiung, ich will euch befreien. Der Kelch der Erlösung, ich will euch erlösen. Und der Kelch der Annahme, ich will euch annehmen und euer Gott sein und zu meinem Volk machen. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, dieses Passamahl ist bis heute nicht beendet. Und es ist deswegen nicht beendet, weil Jesus den vierten Kelch nicht getrunken hatte. Er hat ihn nicht getrunken und er sagt das selber von sich. In Lukas 22, in dieser Abendmahlsgeschichte, heißt es zunächst, er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Der dritte Kelch, der Kelch der Erlösung, ist der Kelch, von dem Jesus sagt, den wir beim Abendmahl oft in der Hand haben, oder ich, wenn ich das Abendmahl einsetze, und wo wir in der Bibel lesen, er nahm den Kelch, er dankte und er gab ihm den, das ist der dritte Kelch, das ist der Kelch der Erlösung. Und den vierten Kelch trinkt Jesus nicht. Den vierten Kelch trinkt er nicht. Und das hat einen Grund. Das hat den Grund, dass die Erfüllung dieses Kelches uns erst in der Ewigkeit erwarten wird. In Offenbarung 21, Vers 3 steht, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Erfüllung des vierten Kelches. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Und deswegen sagt Jesus, ich werde nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Ich habe gar keine Ahnung, wie das sein wird. Aber ich glaube, dass wir diesen vierten Kelch mit Jesus zusammen trinken werden. Ich weiß nicht, ob das so ein Stiefel sein wird, wie beim Fußballverein, wenn man gewonnen hat, der dann einmal durch die Ewigkeit durchgereicht wird und du denkst, oh, lass mich nicht der Letzte sein. Ist mehr drin als vorher. Ja gut, in der Ewigkeit ist es ja wurscht, ja, da gibt es ja nichts Schlechtes mehr, keine Krankheiten und nichts, da können wir das dann auch in, keine Ahnung, wie das sein wird. Aber Jesus sagt, ich trinke davon nicht mehr, bis das Reich Gottes kommt, bis die Ewigkeit anbricht. Wie das sein wird, keine Ahnung. Aber insofern leben wir in einem Zeitalter des anhaltenden Passafestes oder Abendmahls. Und Jesus erfüllt so viel in diesem letzten Abendmahl, in diesem ersten Abendmahl, wie auch immer. Ich finde ja eigentlich den Begriff letztes Abendmahl nicht so ganz richtig. Es ist nämlich das erste und letzte gleichzeitig. Aber vor den Augen der Jünger erfüllt sich ihre messianische Hoffnung. Durch die Zeitalter hindurch haben sie immer wieder Prophezeiungen bekommen. Wie wird der Messias sein? Wie wird der Retter sein? Der Sohn Gottes sein? Wie wird es sein? Und Jesus hat, als er auf der Erde war, andauernd und ständig mit irgendwelchen Symbolhandlungen und Aussagen und Zitaten aus dem Alten Testament, die auf sich bezogen hat, ihnen durch die Blume gesagt, ich bin es, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr wartet, aber die wenigsten haben es gecheckt. Und nun gibt es eben diesen Kelch der Erlösung, den Jesus trinkt. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wenn den Jüngern in dem Moment, den wenigsten ist es wahrscheinlich aufgegangen, wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen, weil du musst dir ja vorstellen, es ist Weihnachten sozusagen, überall Trubel und Jesus sagt, ich will mit euch das Abendmahl, das Passamahl feiern, ganz zurückgezogen, nur wir für uns, bevor ich leide. Und dann geht es ja den ganzen Abend los und dann reden sie ja drüber, über den Verrat und Judas ist ja mit am Tisch und alles nimmt so seinen Lauf und in dem Moment checken die Jünger irgendwie, Jesus wird sterben. Ob sie dann verstehen, was er hier sagt, ich weiß es nicht. Aber deutlicher kann man es ja eigentlich nicht machen. Deutlicher geht ja nicht, wenn Jesus den Kelch der Erlösung in der Hand hat. Nicht den Kelch der Aussonderung, nicht den Kelch der Befreiung, sondern den Kelch der Erlösung. Und dann noch sagt den vierten, den Kelch der Annahme werde ich gar nicht mehr trinken. Dann müsste doch den Jüngern irgendwie klar sein, Es ist der Messias. Es ist der, auf den wir warten. 1. Petrus 1 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Petrus nimmt es auf, er hat es dann verstanden und dann hat er seine Briefe geschrieben und hat es genau zum Ausdruck gebracht. Was Jesus hier tut, ist eine Vollendung, eine Erfüllung einer Jahrhunderte alten Prophezeiung auf den Messias. Aber das ist ja noch nicht alles. Was Jesus dann beim Abendmahl tut, und wir sagen das so, ja, vielleicht in gewohnten Worten, der nahm das Brot, dankte, brach's, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Oder unsere Abendmahlsliturgie ist eine Mischung aus Lukas 22 und 1. Korinther 11, wo Paulus nochmal drüber schreibt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Was macht Jesus in dem Moment? Ihr seht schon die Überschrift, ein altes aramäisches Wort, das Afikoman, ist ein Brot und heißt aus dem Aramäischen, also vor mir herziehend. Und in der Liturgie des Passamahls, des Zederabends, war es so, dass man das Brot nahm, gebrochen hat und ein Stück im Haus versteckt hat. Warum? Weil man auf den Messias gewartet hat. Es war wie ein Spielchen. Meistens hat es der Hausherr versteckt, bis heute. Wenn Juden das feiern, wird es im Haus versteckt und die Kinder müssen suchen. Als Zeichenhandlung, dass wir auf den Messias warten. Und was macht Jesus? Er nimmt das Brot, er bricht es und sagt ihnen, ey, nee, Jungs, wir verstecken das jetzt nicht. Warum nicht? Weil ich es bin. Weil ich der Messias bin. Wir verstecken das nicht im Haus, wir müssen gar nicht auf den Messias warten, der Messias ist da. Der sitzt euch gegenüber, ihr feiert gerade mit ihm Passa. Ihr habt es jahrelang vielleicht zu Hause gemacht und jetzt feiert ihr mit dem Messias. Und Jesus sagt, mit diesem, genauso mit dem Kelch wie mit dem Brot, ich bin es. Ich bin es, auf den ihr wartet. Ich bin es, sagt er auch immer in diesen Ich-Bin-Worten, die wir im Johannesevangelium lesen. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin Weg, Wahrheit, Leben, ich bin die Tür, ich bin der Hirte. Jesus sagt, ich bin der Name Gottes, Jahwe, ich bin. Was an diesem Abendmahl in alles in Erfüllung geht, war wahrscheinlich too much für die Jünger. Das konnten sie nicht greifen. Aber ich will dir eine Frage stellen. In Jesus erfüllt sich alles. Aber ich frage dich, wo suchst du nach Erfüllung, Sinn und Erlösung? Ah, jetzt bist du hier und sagst, ich bin doch Christ. Jesus ist doch die richtige Antwort. Ja, natürlich ist es die richtige Antwort. Aber meine Frage war nicht, was die richtige Antwort auf die Frage ist, sondern meine Frage an dich ist, wo suchst du Erfüllung, Sinn und Erlösung? Du, der du auf deinem Stuhl sitzt, ist dann die Antwort immer noch Jesus? Die Jünger haben ja auch gewartet auf den Messias. Und dann sagt Jesus in seinen Worten und in der Zeichenhandlung mit dem Kelch und mit dem Brot, ich bin es, ich bin es. In mir erfüllt sich alles, wonach ihr euch sehnt, wonach ihr sucht. In mir erfüllt es sich. Und ich frage dich, suchst du Erfüllung, Sinn, Erlösung bei Jesus? Wenn ich ehrlich bin, 24/7, ich nicht. Manchmal ist es wichtig, was andere denken. Manchmal suchen wir Rat bei Menschen, der vielleicht auch ganz gut ist. Ist überhaupt nicht die Frage. Manchmal suchen wir auch Bestätigung bei anderen Menschen oder in unserem Status, den wir haben. Oder wir vergessen es sogar. Ich denke mir, manchmal ist es doch so einfach. Jesus macht es uns so einfach. Er sagt einfach, hey, ich bin da. Wie wär's, wir reden miteinander? Und wie schnell bin ich auch dabei, auch im Alltag, an Dingen festzustecken, mir Gedanken zu machen, Lösungen für Probleme zu suchen, ohne dass ich Jesus einfach mal frage und sage, hey, Jesus, jetzt. Es gibt diese Momente. Und weil ich nicht glaube, dass ich etwas Besonderes bin, glaube ich, dass es bei dir ähnlich ist. Und deswegen stelle ich dir die Frage nochmal. Wo suchst du nach Erfüllung, Sinn und Erlösung? Das Schöne an der englischen Sprache ist, dass man mit ihr ganz viele Wortspiele machen kann, die wir im Deutschen nicht machen können. What is Christmas without Christ? Also was ist Weihnachten ohne Weih? Also es geht im Deutschen einfach nicht. Aber bei dem Wort Erlösung geht es perfekt. Dieses Wort Erlösung besteht nämlich aus zwei Wörtern. Aus Er und Lösung. Erlösung besteht aus Er und Lösung. Und das reicht. Meine Einladung an dich heute Abend ist, wenn wir gleich auch Abendmahl feiern und wenn wir auch eine Zeit der Anbetung haben, dass du das mit einem Herzen tust, indem du dich Gott öffnest und sagst, sei du meine Erlösung. Sei du, der mir Sinn gibt. Sei du der, der alles erfüllt. Staune nicht einfach nur über das, was Jesus damals getan hat bei den Jüngern, sondern staune darüber, was er in deinem Leben tut, auch heute Abend. Aber mach das mit einer Haltung, wo du sagst, Erlösung. Er löst. Was die Jünger mit Jesus getan haben, das wird uns in den Evangelien auch berichtet, nachdem sie das Passamahl gefeiert haben, dass sie in den Lobgesang einstimmten. Und dieser Lobgesang, der besteht aus Psalm 113 bis 118. Ich beschränke es jetzt mal auf Psalm 113. Halleluja. Lobet ihr Knechte des Herrn. Lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Lass uns in diesen Lobgesang mit einstimmen.
Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dich in deiner Beziehung zu Jesus ermutigt. Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn du uns hilfst, diese Botschaft weiter zu verbreiten. Das geht ganz einfach durch einen Like, durch einen positiven Kommentar, einen Daumen nach oben, Klick oder du leitest die Predigt jemandem weiter, den du damit ermutigen möchtest. Vielen Dank für deinen Support.